Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag hier am schwarzen Sofa, vor dem schwarzen Sofa für euch. Mein Name ist Steffen Volkmar, ich bin vom Panini Verlag und ich bin Comic-Redakteur. Wir können jetzt so einen kleinen Kreis aufmachen, so, ich bin Comic-Redakteur, was habt ihr so zu berichten? Aber tatsächlich wollte ich heute Nachmittag hier auf der Bühne eigentlich was völlig anderes machen, aber mir ist mein Gast quasi abhanden gekommen und jetzt muss ich etwas improvisieren. Und vor einiger Zeit war ich mal auf einer Messe, da wurde ich gebeten, ich soll doch mal ein bisschen darüber berichten, was eigentlich der Alltag eines Comic-Redakteurs ist, was man macht, wie man dazu kommt. Und da dachte ich, ja mein Gott, bevor ich hier gar nichts erzähle, dann erzähle ich euch das, was ich damals so ein bisschen mir ausgehirnt habe. Und dann schauen wir einfach mal, wie viele am Ende von dem Palaver hier noch sitzen. Aber ich glaube, das ist zumindest ganz interessant, weil den Beruf Comic-Redakteur, den gibt es in Deutschland nicht allzu oft. Man kann sich das mal so überlegen, wie viele Verlage gibt es in Deutschland und dann wie viele Comics, die monatlich erscheinen. Das ist zwar eine ganze Menge, aber wenn man dann wiederum überlegt, die Leute, die dahinter sind, wie viele Stellen das gibt, das sind nicht so viele. Zumindest die Festangestellten bei den Verlagen, das sind nicht so wahnsinnig viele. Die erste Frage, die mir immer gestellt wird, ist, wie bist du eigentlich Comic-Redakteur geworden? Und tatsächlich habe ich studiert. Ich habe nicht Comic-Redakteur studiert, weil das gibt es in Deutschland nicht, sondern ich habe Rhetorik und Germanistik studiert. Konnte man an der Uni in Tübingen machen. Und ich war aber Zeit meines Lebens schon immer ein Comic-Fan. Also ich bin schon als, ich glaube, meinen ersten Comic habe ich von meinem Vater bekommen, da war ich 5 Jahre alt. Das war damals ein Spider-Man-Comic. Und ich fand das total faszinierend, obwohl ich eigentlich noch nicht lesen konnte und habe mich seither für Comics unglaublich interessiert. Ich habe auch eine gewaltige Comic-Sammlung zu Hause. Ich sage immer so ein bisschen, meine Comics wohnen bei mir und ich bin nur zur Untermiete da. Aber auf jeden Fall ist das einiges, was ich an Material bei mir schon zu Hause angehäuft habe. Und ich habe schon später immer wieder versucht, auch Comics in das, was ich mache, einfließen zu lassen. Ich war unter anderem schon Radiomoderator und habe auch da meine eigene Comic-Sendung gehabt, wo ich Comics, die neu erschienen waren, vorgestellt habe. Ich habe für die Zeitung Comics rezensiert. Ich habe sehr früh in meiner Karriere mal für den EHAPA Verlag gearbeitet als freier PR-Mensch, Mitarbeiter und als freier Redakteur. Und irgendwann habe ich gesehen, dass es da einen neuen Verlag in Deutschland gibt, der tatsächlich die damals für einige Zeit nicht existenten Superhelden-Comics wieder hat aufleben lassen, sprich Superman, Batman und so weiter und so fort. Das war damals der Dino Verlag, Mitte der 1990er Jahre. Und da habe ich in meine Radiosendung den damaligen Chefredakteur Max Müller eingeladen und wir haben uns sehr gut verstanden in der Radiosendung. Wir haben tolles Interview geführt, wir hatten viel Spaß miteinander und wir sind danach noch einen trinken gegangen. Ich sage immer, wenn ihr mit Leuten richtig mal zusammenarbeiten wollt, trinkt vorher mit ihnen, das ist immer sehr hilfreich. Und wir haben uns quasi mit den Worten verabschiedet, dass ich ihm gesagt habe, hey, wenn du mal irgendwas hast im Bereich Comics und mal einen Mitarbeiter brauchst, dann melde dich einfach bei mir. Und normalerweise kommt da eigentlich dann gar nichts mehr zurück. In dem Fall hat er sich 3 Monate später bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, ich möchte unseren Comic-Bereich beim Dino Verlag ausbauen und ich brauche einen Redakteur. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das einfach. Und dann habe ich beim Dino Verlag angefangen als freier Redakteur zunächst und dann irgendwann habe ich eine Festanstellung bekommen und dann wurde irgendwann der Dino Verlag Ich habe da hinten einen ganz, ganz, ganz lieben Kollegen gesehen. Der Marvin. Marvin, komm mal auf die Bühne. Na, komm mal kurz. Ich rede gleich weiter. Komm mal kurz auf die Bühne. Einen kleinen Applaus für Marvin. Marvin, der die Schisslerweng-Comics macht. Marvin, schön, dass du da bist.
Ich wollte doch bloß zuwinken. Ich wollte doch einfach bloß zuwinken. Jetzt holst du mich auf die Bühne.
Ja, das, du weißt, jede gute Tat wird sofort bestraft.
Ich weiß, du wolltest eigentlich etwas von deiner Vergangenheit gerade erzählen. Und ja. Da kam ich gerade recht.
Ja, du bist meine Gegenwart, nicht meine Vergangenheit. Marvin, wie geht's dir?
Gut, danke. Gut, ich habe dich von da oben gesehen.
Was machst du da oben?
Ich unterstütze die Leute von Nerdzig mit so...
Nerdzig? Mit Aufnahmen?
Ja.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du auf die Bühne gekommen bist. Und unterstütze weiter die Leute von Nerdzig. Für alle kurz ein Foto von mir und Marvin. Marvin, Schisslerweng, im Netz müsst ihr euch angucken. Danke. Und ist übrigens auch bei Panini erschienen als Buch. Ja, muss man auch mal sagen. Danke, Marvin. Ja, du. Weißt du, wer zuguckt? Der ein großartiger Typ, der Marvin. Ich liebe ihn. Ja, also gut, ich fange dort an, wo ich aufgehört habe. Ich wollte gerade erzählen, wie ich dann eben bei Dino gearbeitet habe als Redakteur. Irgendwann wurde dann tatsächlich der Dino Verlag von Panini gekauft, und zwar war das im Jahr 2003. Und seitdem bin ich eben bei Panini und habe dort enorm viele Reihen auch schon kommen und gehen sehen, habe viele Sachen betreut, habe viele tolle Leute kennengelernt, unter anderem den Marvin. Und und jetzt wollen wir mal ein bisschen reinschauen. Ich habe hier ein Bild im Hintergrund. Das ist tatsächlich meine erste Reihe gewesen, die ich als Redakteur betreut habe. Die kennt heute kaum noch jemand. Aber es gab mal eine MTV-Zeichentrickserie, die hieß Beavis and Butthead. Und von Beavis and Butthead haben wir damals von MTV die Lizenz für die Comics gekauft. Und die Comics, die waren genauso abgefahren und schräg wie die TV-Serie. Und diese Beavis and Butthead Comics, die habe ich als allererstes als Redakteur betreut. Das war meine erste Aufgabe. Mal so richtig schön in die Vollen gehen. Weil das war unglaublich schräg. Und daran lässt sich zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr gut erklären, was man als Redakteur bei so einem Comicverlag eigentlich zu tun hat. Als Redakteur ist man dafür zuständig, die Comics in der bestmöglichen Version rauszubringen, die man eben machen kann. Bei uns muss man sagen, wir kaufen in der Regel die Lizenzen aus Amerika ein oder eben aus Frankreich oder auch aus Japan, wo eben gerade Comics angeboten werden, und bringen die dann eben für den deutschen Markt raus. Dazu müssen die übersetzt werden, dann muss die Übersetzung gelettert werden und danach muss das Ganze gedruckt werden. Möglicherweise muss eben auch noch was Redaktionelles gemacht werden, müssen vielleicht redaktionelle Seiten erstellt werden, die Covergestaltung und so weiter und so fort. Und das obliegt alles dem Redakteur. Sprich, wenn wir uns geeinigt haben, welche Serien wir einkaufen wollen, und auch da macht der Redakteur natürlich einen wichtigen Schritt dabei, dann holen wir uns zuallererstes mal das Original her, und dann sucht sich der Redakteur einen Übersetzer aus. In der Regel sind das bei uns Leute, die eine gewisse Affinität zum Thema haben. Und wenn die Übersetzung vom Übersetzer zurückkommt, dann ist es die Aufgabe des Redakteurs, das Ganze mal durchzugehen. Weil, wenn man mal als Übersetzer gearbeitet hat, dann weiß man das, man wird irgendwann so ein bisschen textblind. Das heißt, man sieht bestimmte Sachen nicht mehr, übersieht vielleicht mal einen Wortwitz oder man sieht irgendwelche Referenzen, die dann in dem Fall zum Beispiel bei einer TV-Serie nicht mehr richtig stimmen. Und das muss dann alles der Redakteur gerade richten. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg, aber es muss der Redakteur gerade richten. Das heißt, als Redakteur muss man sich auch mit dem Thema ziemlich gut auseinandersetzen. Und letzten Endes, wenn es zum Beispiel nach einer Zeichentrick oder anderen Serie gelaufen ist, muss man natürlich auch sich darin auskennen und muss dann die entsprechenden Referenzen reinbringen in den Comic und den richtigen Ton. Die Figuren sollen ja immer auch in dem Ton ungefähr sprechen, wie sie eben in der TV-Serie, in der Vorlage oder auch im Roman sprechen, damit es da nicht zu große Abweichungen gibt. Und beim Comic ist es ja so, dass sehr viel über die Sprechblasen direkte Rede stattfindet. Und diese direkte Rede, die soll natürlich auch dementsprechend rüberkommen. Comic ist ein sehr lebendiges Medium. Das heißt, wenn man das liest, hat man immer das Gefühl, dass die Figuren tatsächlich miteinander oder mit einem sprechen. Ergo muss auch die Sprache angepasst sein. Wenn man Übersetzer hat, die normalerweise nur literarisch übersetzen, dann übersetzen die zum Beispiel immer, wenn es etwas in der Vergangenheit liegt, dann haben die immer so die einfache Vergangenheitsform. Eigentlich nutzen wir aber, wenn wir uns unterhalten, immer die Perfektform. Das heißt, man sagt, ich bin gegangen, ich habe gegessen, während der literarische Übersetzer immer schreiben würde, ich ging, ich aß. Das liest sich in Sprechblasen unglaublich komisch. Und deswegen muss man darauf achten, dass solche Sachen stimmen. Das ist jetzt nur ein sehr kleines Beispiel, aber tatsächlich muss man schauen, dass das möglichst natürlich klingt, weil sonst stimmt das mit dieser Belebtheit in den Comics nicht so richtig. Und das ist, wie gesagt, neben dem Übersetzer, vor allem dem Redakteur, seine Aufgabe, das richtig hinzubekommen. Wenn wir dann die Übersetzung da haben, dann wird das Ganze gelettert von Grafikern. Auch da muss man dann hinterher nochmal reinschauen, weil geletterte Texte sehen in Sprechblasen einfach komplett anders aus als das, was man vorher auf dem weißen Papier gesehen hat. Dinge, die dort funktioniert haben, funktionieren in der Sprechblase oftmals nicht mehr und dann muss man das Ganze nochmal ein bisschen ändern. Gerade bei so Sachen wie Beavis and Butthead war es auch sehr schwierig, den Witz, den die im Englischen hatten, wirklich gut rüberzubringen. Wortwitze, sehr schwierig rüberzubringen. Irgendwelche Dialektsachen, sehr schwierig rüberzubringen. Und da muss man sich dann teilweise echt mal auch so Gedanken machen, wie kann ich das ins Deutsche retten? Möglicherweise muss man auch mal vom Urtext weggehen und muss das Ganze anders aufziehen, also sprich dann keine Übersetzung mehr machen, sondern eine Adaption, um zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen, wie zum Beispiel im Original dann drin war. Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Aufgabe und das ist, wie gesagt, ein Hauptteil dessen, was man als Redakteur macht. Außerdem ist es als Redakteur dann sehr wichtig, das Layout richtig hinzubekommen mit den Grafikern. Man diskutiert also dann sehr oft auch darüber, wie soll was aussehen, wenn wir auch am Artwork eigentlich nichts verändern dürfen. Aber es gibt immer wieder so kleine Tricksereien, zum Beispiel die Sprechblasen vergrößern oder verkleinern und bei den Comics natürlich ganz wichtig, die Soundwords. Der Comic ist ja die ideale Verbindung zwischen Text und Bild und ist quasi ja ein statischer Film. Es ist ein bisschen ein Paradoxon, aber im Prinzip ist es so. Wenn man einen Comic gelesen hat, der richtig gut gemacht ist, dann wird man an dessen Ende nicht mehr sagen können, was war Bild, was war Text, was war Soundword, weil das Ganze im Kopf zusammenfließt und sich im Kopf quasi wie ein Film darstellt. Daran kann man sehr gut die Qualität eines Comics und der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, erkennen. Und die Soundwords sind auch so ein wichtiges Ding, was der Redakteur zu bearbeiten hat. Weil es gibt tatsächlich deutsche Soundwords, es gibt englische Soundwords und es gibt universelle Soundwords, die immer funktionieren. Und selbst wenn man deutsche Soundwords nimmt, sind die eigentlich in der Form, wenn man sie liest, in Kombination mit dem Bild, auch durch jemanden zu verstehen, der eigentlich kein Deutsch spricht. Also wenn man zum Beispiel das Telefon nachmacht, das ist bei uns dann immer Ring, Ring, Ring. Wenn man das liest und man setzt einfach nur die Buchstaben hintereinander und sieht aber ein Telefon dazu, dann hat man genau den Ton im Kopf. Der Amerikaner ist nicht allzu weit davon entfernt, der würde in der Regel Rang schreiben. Kriegt man ungefähr auch noch hin. Aber es gibt auch Soundwords, die teilweise komplett anders sind und die trotzdem, wenn man sich die Buchstaben liest, funktionieren. Deswegen werden im Deutschen auch nicht alle Soundwords transferiert. Das ist manchmal auch sehr schwierig, weil die manchmal in das Artwork integriert sind. Das wären riesige Retuschen, wenn man das rausmachen wollte. Dann lässt man sie einfach stehen, weil sie in der Regel trotzdem funktionieren. Aber eben nicht immer und manchmal wird man dann eben so vor die Frage gestellt, soll ich dieses Soundwort jetzt austauschen oder nicht? Und das ist eine Entscheidung, die in der Regel der Redakteur fällt, weil jedes Soundwort, das retuschiert werden muss durch den Grafiker, kostet Geld. Weil das Arbeitsstunden sind, die der berechnet. Und das muss man natürlich dann auch aus der Kalkulation sehen, ob das funktioniert. Es ist also ein sehr, sehr, sehr interessanter Job. Und vor allem auch, wenn es dann darum geht, redaktionelle Seiten zu erstellen. Und wir haben, Das ist, wie gesagt, die erste Serie, die ich betreut habe. Die zweite Serie, die ich betreut habe, mal gucken, ob ich jetzt die richtige Taste treffe. Ja, falsch, das ist die falsche. Die hier. Das ist die zweite Serie, die ich betreut habe, damals beim Dino Verlag. Das sind die Batman Adventures gewesen. Batman Adventures basiert auch auf einer Zeichentrickserie aus dem DC-Universum und davon wurden Comics gemacht. Allerdings wurden nicht die Trickfilmserien-Teile, also die einzelnen Episoden, als Comic dargestellt, sondern es wurden neue Geschichten im Stile der Zeichentrick-Episoden gezeichnet. Das ist eine sehr interessante Sache, weil man wird sehr oft gefragt, wenn Comics rauskommen, die mit TV in irgendeiner Form zu tun haben, sind das denn die Episoden aus dem Fernsehen? Und das ist nur ganz selten der Fall. In der Regel ist es so, dass die Comics eine andere Funktion übernehmen. Das heißt, in den Comics wird nicht nacherzählt, was passiert in den TV-Episoden, sondern es wird einfach das Universum, das dort gebildet wurde, hergenommen und wird dann in den Comics weitergesponnen. Teilweise auch verbindende Elemente. Das wird sehr gern zwischen Filmen gemacht oder auch bei Computerspielen, dass die Comics Computerspiele oder Filme miteinander verbinden. Sehr schöne Beispiele aus der jüngeren Zeit sind zum Beispiel die Comics zu Serenity. Die spielen zwischen den Episoden der TV-Serie und dem Film, den es gab. Und da dazwischen, die Lücke, die deckt erzählerisch der Comic ab. Oder auch bei Sachen wie World of Warcraft, da gibt es Comics, die verbindende Elemente sind. Es ist also immer ganz interessant zu sehen, wozu der Comic eingesetzt wird. Und es sind immer nicht 1:1 Adaptionen dessen, was man schon kennt, sondern es sind Erweiterungen des Universums. Was auch ganz interessant ist, ist natürlich, wenn man redaktionelle Seiten hat, die zu einem Comic dazugehören. Da muss man immer eben schauen, wo hatten wir denn was mit redaktionellen Seiten? Ich gehe mal durch die ganzen Sachen so eben durch, die ich schon so betreut habe. Unter anderem habe ich auch die Simpsons schon betreut. Ich betreue sie heute immer noch, allerdings nicht mehr als der reguläre Redakteur, sondern ich schaue über die Sachen so ein bisschen drüber, die am Ende gemacht wurden. Aber ich habe die ersten Comics betreut, die hier in Deutschland mit den Simpsons rausgekommen sind. Und bei den Simpsons hatten wir von Anfang an immer redaktionelle Seiten drin. Da haben wir immer ziemlich viel über die Simpsons Wissenswertes reingepackt, aber vor allem haben wir in den redaktionellen Seiten auch immer darüber berichtet, was für Gags sich in den Simpsons verbergen, weil da sind ganz viele so Side-Gags drin gewesen, die aber sehr, sehr amerikanisch waren. Da wurden Gags zu Sachen gemacht, die es in Deutschland gar nicht gab und das mussten wir dann irgendwie auffangen, weil wir die nicht transferieren konnten. Und deswegen haben wir hinten auf den redaktionellen Seiten immer Informationen darüber gebracht, das wird auch heute noch so gemacht, welche Gags sich darin in den Comics drin verbergen, die man jetzt vielleicht auf Anhieb gar nicht so wahrgenommen hat. Und da gibt es dann hinten immer so eine Abfolge dessen, was ist passiert. Außerdem natürlich Leserbriefe, immer eine ganz wichtige Sache auch, damit man so die Kommunikation zu den Fans hat. Auch da haben wir das gemacht. Und das obliegt natürlich alles den Redakteuren, solche Sachen zu schreiben oder externe Autoren zu finden, die genau das machen. Bei den Simpsons, die waren für mich ein wichtiger Meilenstein in meiner Comic-Karriere. Und zwar deswegen, weil ich damit unglaublich viele kreative Menschen auch kennengelernt habe. Ich habe dann angefangen, auch die Signiertouren für den Verlag zu organisieren. Und die erste Signiertour, die ich organisiert habe, die war mit Bill Morrison, einem der ganz großen Simpsons-Zeichner. Und den habe ich zum ersten Mal im Jahr 1998 nach Deutschland geholt. Und für mich war das praktisch so der Einstieg auch ein bisschen in diese PR-Geschichte und diese Event-Geschichte, wie sie hier auch auf der Messe stattfindet. Wir haben ja auch hier wieder Zeichner am Panini-Stand beziehungsweise hinten im Signierbereich. Und diese Sachen organisiere immer ich und bin natürlich auf die Art und Weise auch mit sehr vielen Zeichnern und Kreativen aus der Szene in Berührung gekommen. Und das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, wie diese Zeichner arbeiten. Und vor allem, wenn man Leute dann auch regelmäßig trifft, wo man dann eigentlich auch feststellt, dass es auch super Typen sind, mit denen man auch andere Dinge machen kann. Mit Bill Morrison bin ich seit Jahren sehr gut befreundet. Wir sind schon zusammen durch Amerika gereist und er hat mir so ein paar Orte gezeigt. Das finde ich schon dann ziemlich cool und das ist so der Benefit, den man natürlich dann rauszieht, wenn man in der Szene drin ist, wenn man darin arbeitet, dass man einfach Leute auch kennenlernt aus der Szene, aus der Filmszene auch, weil die sind immer miteinander verzahnt. Und das ist so ein nettes Beiwerk. Diese Tour 1998, das war meine erste Tour und das war sehr witzig, weil ich habe natürlich mit englischen Comics viel zu tun gehabt. Und wenn man Englisch liest, das wissen vielleicht die meisten von euch, ist das immer noch was anderes, als wenn man Englisch sprechen muss. Und ich hatte tatsächlich nur mein Schulenglisch und das, was ich dann eben über die englischen Comics mir so angeeignet hatte, durch das Arbeiten, auch ein bisschen Konversation schriftlicher Natur. Ja, und plötzlich hatte ich einen Amerikaner da und musste mit dem durch Deutschland touren, durch bestimmte Signierorte. Wir sind einmal durch ganz Deutschland gegangen und das war übrigens der Wahnsinn, weil ich war ja noch ein absoluter Frischling. Und was habe ich gemacht? Ich dachte, hey, endlich gibt es einen Simpsons-Zeichner in Deutschland. Ich möchte unbedingt, dass möglichst viele Fans diesen Simpsons-Zeichner auch sehen. Und wir hatten eine Woche Zeit, also sprich 6 Tage von Montag bis Samstag. Und ich habe eine Tour ausgehirnt, die ging einmal durch Deutschland mit 2 Signierterminen pro Tag in 2 unterschiedlichen Städten. Bill Morrison, auch noch ziemlich jung damals, gerade so auf dem aufstrebenden Ast, hat so gedacht, ja klar, mache ich mit, super, finde ich auch ganz toll. Und dann haben wir tatsächlich es geschafft, dass wir morgens um 11 Uhr die erste Signierstunde hatten, oder vormittags 11 Uhr die erste Signierstunde, die ging bis 13 Uhr. Um 13 Uhr sind wir in den Zug gestiegen, weil wir die Tour mit dem Zug gemacht haben, sind in die nächste Stadt gefahren und haben dann die nächste Signierstunde von 16 bis 18 Uhr gehabt, sind dann ins Hotel, waren komplett fertig, sind am nächsten Morgen wieder in den Zug gestiegen zum nächsten Signiertermin, 2 Stunden signieren, wieder in den Zug gestiegen zum nächsten und haben auf die Art und Weise 12 Orte in einer Woche durchgemacht. Und das war der absolute Wahnsinn. Mache ich heute nicht mehr. Habe ich schnell gelernt, dass das nicht sehr sinnvoll ist, weil du bist am Ende dieser Tour, sind wir auf einem Zahnfleisch dahergekommen. Wir waren komplett fertig. Weil man geht ja abends dann auch nicht sofort schlafen, man setzt sich noch hin, man geht essen, man redet noch ein bisschen und dann ist man ganz, ganz, ganz schnell in einem extremen Stress und in einem extremen Schlafdefizit gefangen, aber es hat Höllenspaß gemacht und ich garantiere euch, am Ende dieser Woche konnte ich Englisch. Das zwangsweise. Ja, und weil das so gut lief, habe ich dann im Folgejahr gedacht, ah, jetzt machen wir nochmal was richtig Tolles. Dann haben wir etwas gemacht, das war die Simpsons Giga Gala, haben wir das genannt. Das waren 3 Wochen Signiertour mit 3 verschiedenen Zeichnern. Das heißt, ich hatte erst Bill Morrison da, dann hatte ich Phil Ortiz da, dann hatte ich Stephanie Gladden da. Und wir sind mit 3 Zeichnern 3 Wochen lang durch ganz Deutschland gereist. Und am Ende hatten wir dann ein großes, finales Event, wo wir alle 3 Zeichner wieder zusammengeholt haben und das als großen Abschluss gemacht haben. Das war richtig toll, allerdings auch sehr anstrengend. Und seitdem habe ich schon sehr, sehr, sehr viele Signiertouren organisiert und natürlich auch sehr viele Messen organisiert. Auch das, was wir hier hinten bei uns am Panini-Stand seht, das, was wir auf den Bühnen hier präsentieren und das, was wir am Signiertisch machen, das ist natürlich alles auf meinem Mist gewachsen. Auch wenn mir da mittlerweile natürlich Leute beistehen und mir helfen. Also zum Beispiel die Zeichner selber, das zu organisieren. Das muss ich jetzt nicht mehr alles machen. Da helfen mir mittlerweile Leute aus unserem Panini-Team. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, sonst wäre das nicht mehr zu stemmen. Aber wieder zurück zu den Serien, die ich schon so betreut habe. Jetzt in welche Richtung versuchen wir es jetzt? Gehen wir mal an das hier. Nein, das ist auch falsch. Ah, Lobo. Komisch, die Bilder werden immer kleiner. Interessant. Nach Beavis and Butthead, nach den Batman Adventures und nach den Simpsons habe ich Lobo gemacht. Lobo, der Bad Boy aus dem DC-Universum. Eine total schräge Figur, mit der ich sehr viel Spaß hatte deswegen, weil ich hier sehr viel redaktionell arbeiten durfte. Wir hatten in der Mitte von Lobo einen Redaktionsteil drin über mehrere Seiten, in dem wir alles gemacht haben, was man so in einem Magazin macht. Das heißt, wir haben Filmkritiken gemacht, wir haben Musikkritiken gemacht, wir haben Comic-Kritiken gemacht, wir haben Games-Kritiken gemacht, wir haben über Events berichtet und alles, was so ein bisschen in den Heavy-Metal-Bereich reingeragt hat, weil Lobo als Figur einfach ein großer Heavy-Metal-Fan war. Und das hat Lobo damals tatsächlich zur erfolgreichsten Comic-Serie Deutschlands gemacht. Also erfolgreichste Comicserie, muss man dann immer sagen, reine Comicserie mit monatlichem Erscheinen, weil es gibt immer noch die Mickey Maus. Die Mickey Maus ist heute noch die erfolgreichste Serie und die war auch damals die erfolgreichste Serie. Damals waren auch die Simpsons erfolgreicher. Die sind allerdings zweiwöchentlich erschienen zum damaligen Zeitpunkt, weil sie so erfolgreich waren. Aber innerhalb der Superhelden und überhaupt sonstigen Comics, die so monatliche Erscheinungsweise hatten, da war Lobo der absolut bestverkaufende in Deutschland. Der war sensationell. Und den würde es auch heute noch geben, vermutlich, wenn nicht die Amerikaner irgendwann die Serie eingestellt hätten in Amerika. Und deswegen hatten wir kein Material mehr. Konnten wir einfach nicht weitermachen. Das war das Problem. Aber es hat nicht an den deutschen Verkaufszahlen gehapert. Kommen wir mal zu den Sachen, die ich heute betreue. Ich bin ein gigantischer Doctor Who-Fan. Ich liebe Doctor Who. Doctor Who ist sensationell. Mein absoluter Liebling zurzeit. Und ich bin sehr froh, dass ich die Doctor Who Comics in Deutschland als Redakteur bearbeiten darf. Was wir machen in Deutschland, wir machen drei verschiedene Serien, hier mit dem 12. Doktor, mit dem 11., nee, das ist der 10., mit dem 11., so. Und was ich sehr schön finde an diesen Geschichten ist, dass sie sehr nah an der TV-Serie dran sind. Der Ton ist sehr gut getroffen. Das liegt daran, wie sehr oft im Übrigen, wenn etwas nach TV-Serien im Comic gemacht wird, weil dieselben Autoren dahinter stehen. Die Autoren, die das schreiben, sind zum Teil die TV-Autoren und wenn es Comic-Autoren sind, dann tauschen die sich mit den TV-Autoren sehr gut aus. Und denen ist es wirklich geglückt, da Comics zu machen, die sehr, sehr, sehr nah am Ton der TV-Serie sind, die das sehr gut treffen und die auch in der Art und Weise, wie das stilistisch rübergebracht wird, sehr schön das Ganze nachempfinden. Das heißt, wenn man in diese Doctor Who-Sachen reinliest, dann ist man wie in einer TV-Staffel. Das kommt auch durch die Art der Aufteilung. In Amerika wurde das so gemacht, dass die Einzelhefte quasi so viel ungefähr waren wie eben eine TV-Staffel. Das heißt, je nach dem, wie man es sich angeschaut hat, konnte man eigentlich jeden Monat eine neue Episode sich anschauen. Eben als Comic dann nur. Jeden Monat? Ja, jeden Monat. Und deswegen sind das auch immer um die 15 Kapitel oder 15 Episoden, die in einem Comic drin sind. Mal sind es ein bisschen weniger, mal sind es ein bisschen mehr. Und die sind in Amerika als Einzelhefte erschienen. Wir haben sie in Deutschland zusammengefasst in Paperbacks, das heißt drei Paperbacks, jeweils zwischen 5 und 6 Einzelheften oder Kapiteln, machen dann eine Staffel aus, sozusagen im übertragenen Sinne. Das heißt, man hat dann immer so eine, man hat dann quasi so eine Storyline, die von Anfang bis Ende geht und drei Paperbacks umfasst. Und mit dem 4. Paperback beginnt dann wieder eine neue Storyline, die quasi bis zu Nummer 6 geht. Ich sage das immer so bewusst, weil man denkt immer so, die Comics, die laufen entweder so vorwärts oder es ist ein Comic in sich abgeschlossen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Macher sich sehr oft überlegen, wie wollen sie das rausbringen. Und bei den Comics, die Doctor Who oder ähnliche TV-Serien beinhalten, da sind die Kreativen immer hingegangen und haben gesagt, wir wollen das ungefähr so aussehen lassen wie eine Staffel, deswegen machen wir so viele Kapitel wie eine TV-Staffel und fassen die hinterher im Comic zusammen. Das ist so bei Doctor Who gemacht worden, zumindest bei den laufenden Serien. Es gibt da natürlich auch einzelne. Und es ist genauso gemacht worden bei Nanu, wo ist es denn? Ah, bei Buffy. Buffy, auch eine Serie, die ich betreue, von der ich selbst auch riesiger Fan bin. Was ich bei Buffy faszinierend finde, ist, Joss Whedon, der mit Buffy ja eigentlich das TV-Genre komplett neu definiert hat, der hat, nachdem die TV-Serie geendet ist, gesagt, ich möchte die Abenteuer weitergehen lassen. Ich habe noch so viel zu erzählen. Und deswegen hat er das exklusiv als Comic-Serien rausgebracht. Auch wieder in der Art und Weise, wie eben die TV-Serien, das heißt mit zwischen 15 und 20 Einzelheften, entsprechend einer Episode und dann einem großen Abschluss, wie eben dem Staffelfinale, dem Kampf gegen das große Böse. Und so hat er eine Staffel nach der anderen rausgebracht. Er hat sich Autoren gesucht, er hat den Plot vorgegeben und hat sich Autoren gesucht, die das genauso umgesetzt haben wie die TV-Staffel. Man hat diesen typischen Joss Whedon-Witz da drin. Es ist hervorragend gemacht. Man hat wahnsinnig gute Zeichner gefunden, die das umsetzen. Und man sieht eben, dass Joss Whedon hinter der Sache steht und sich das auch immer wieder anschaut, weil dieses typische Buffy-Feeling, was man hatte, wenn man als Fan sich die Serie angeschaut hat und wenn man sie heute noch anschaut, das kommt in den Comics sofort wieder. Und wir haben auch versucht, natürlich in der Übersetzung das entsprechend rüberzubringen. Wir haben uns eine hervorragende Übersetzerin, wie ich finde, genommen, die auch sich in der TV-Serie sehr gut auskennt. Und ich bin selber auch großer Fan der Serie, deswegen habe ich da auch alles erstmal mir angeschaut. Das ist übrigens der erste Weg, den man sowieso macht. Wenn man weiß, man hat etwas, das auf einer TV-Serie beruht, dann schaut man sich erstmal die gesamte TV-Serie an. Egal, ob man sie schon mal gesehen hat, ist ein sehr guter Grund, um sie sich auch ein zweites Mal anzuschauen oder ein drittes Mal eventuell. Und dann versucht man eben die Feinheiten rüberzubringen. Und Joss Whedon hat wahnsinnig tolle Plots vorgegeben. Er hat erstmal in der ersten Staffel nach dem TV-Ende hat er versucht, das Medium auszutesten. Er wollte das Ganze riesig machen. Am Ende der ersten Staffel war es ja wirklich so, dass Buffy ihre Kräfte auf ganz viele Jägerinnen aufgeteilt hatte. Und das hat er aufgegriffen und hat überlegt, was macht jetzt diese Jägerinnenarmee eigentlich? Und die ist einfach unter Führung von Buffy gegen das Böse in der Welt zu Felde gezogen. Das Ganze hat dann allerdings dazu geführt, dass am Ende dieser Staffel ist es ja immer, es gibt wahnsinnige Wendungen und er hat das immer größer gemacht. Buffy war irgendwann eine Superheldin, die sogar fliegen konnte und gegen Götter gekämpft hat, wo dann auch die Fans irgendwann gesagt haben, Alter, geht's eigentlich noch? Größer konntest du wohl nicht denken, aber Joss Whedon hat natürlich den Masterplan gehabt, weil er wollte einfach die Story von Übergröße danach wieder auf Normalmaß zurückschrumpfen lassen und hat quasi in der nächsten Staffel dann es so gemacht, dass als wäre es wieder auf Anfang, weil am Ende dieser ersten Comic-Staffel musste Buffy quasi die Magie aus der Welt komplett vertreiben. Und so weiter hat er das dann immer weiter gesponnen. Danach war sie quasi nur wieder die eine Jägerin. Es gab zwar noch ein paar andere Jägerinnen dazu, aber es gab keine Magie mehr wirklich in der Welt. Es gab nur noch verbleibende magische Wesen. Und so hat er das weitergesponnen, bis eben zur aktuellen Staffel. Das ist mittlerweile die 11., offizielle 11. Staffel von Buffy. Und da findet man auch etwas drin, was in den Comics sehr gerne gemacht wird. Es wird auf aktuelle Themen Bezug genommen. Comic ist ein sehr aktuelles Medium. Und diese Staffel von Buffy, die greift im Prinzip das auf, wie es in Amerika gerade zugeht. Mit, leider sehr rechtslastigen Denkgut, Gedankengut, wo es eben darum geht, dass viele in Amerika ausgegrenzt werden, dass Rassismus herrscht, bei uns ja leider auch, aber in Amerika mit Trump das Ganze nochmal extremer abläuft und das haben sie quasi in Buffy paraphrasiert, in einer Geschichte, wo es darum geht, dass die Regierung versucht, alle magischen Wesen zu internieren, weil sie eben anders sind und dann fängt eben an mit, die sind eine Gefahr für uns alle und so weiter und so fort und schön populistisch zu Werke geht und dadurch dann die Legitimation bekommt, diese magischen Wesen alle einzusperren. Und das ist ja das, was die Rechtspopulisten immer sehr gerne tun und von daher ist das eine sehr schöne Parabel, nicht nur auf das amerikanische System, sondern auch auf das Deutsche, auf das europäische Wachsen des rechten Gedankengutes hier. Und deswegen kann ich diese Staffel von Buffy nur ganz vielen ans Herz legen, wenn man sich ein bisschen Gedanken drüber machen will, wie es in der Welt gerade aussieht. Von Daher auch populäre Comics können durchaus eine Aussage enthalten. Im aktuellen Falle von Buffy sogar ganz extrem. Bleiben wir bei Aussage. Ein anderer Band, den ich betreue, der heißt Sonnenstein. Das ist mal eine ganz interessante und eine ganz andere Sache. Da geht es nämlich tatsächlich auch um Toleranz in Sachen Sexualität bei Sonnenstein. Es ist ein Band, bei dem es um BDSM geht, also Bondage Sadomaso in der Form. Und es ist eine Liebesbeziehung zwischen einer Dominatrix und einer, die sich eher gerne unterwirft. Und was in erster Linie so ein bisschen klingt wie ein Softporno, ist aber tatsächlich eine ganz, ganz wahnsinnig intensive und sehr schön geschriebene Liebesgeschichte, die nun über 5 Bände bereits für Toleranz wirbt. Toleranz einfach im Umgang mit Liebe, aber auch mit Sexualität und mit anderen Geschlechtern. Also da wird eben auch ganz klar davon ausgegangen, es gibt nicht nur Heterosexualität, sondern es gibt auch viele andere Varianten. Und das spielt da alles mit rein. Das greift der Autor Stjepan Zajic sehr schön auf. Und er ist ein brillanter Zeichner, der das Ganze auch noch unglaublich toll umgesetzt hat. Und ein bisschen Erotik findet man dann trotzdem, aber sehr zurückgefahren. Es geht in erster Linie um die Aussage dahinter. Und als Redakteur ist es einfach ein Traum, wenn man solche Sachen bearbeiten kann, wo man sieht, wie sich die Künstler, die Autoren mit bestimmten Themen auseinandersetzen und die dann in Comicform umsetzen. Als ich den Band das allererste Mal in den Fingern hatte, da dachte ich, was ist denn das? Und dann habe ich da reingelesen und ich war total von der Story gefangen, total begeistert davon. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, es gibt 5 Ausgaben davon, es wird noch eine 6. Ausgabe geben, die ist gerade bei mir in der Bearbeitung und dann ist diese Storyline abgeschlossen, er hat noch mehr davon auf Lager, allerdings ist diese Storyline dann fertig und ich freue mich schon sehr drauf, diesen Band abschließen zu können. Falls sich im Übrigen jemand für das interessiert, was ich hier vorstelle, das gibt es natürlich alles am Panini-Stand auch zu kaufen. Also Doctor Who gibt es dort zu kaufen, Buffy gibt es dort zu kaufen, Sonnenstein gibt es dort zu kaufen, die Simpsons, zumindest die aktuellen Sachen, gibt es dort zu kaufen. Das Einzige, was es, glaube ich, nicht mehr, Lobo gibt es auch noch, ja, natürlich, der hat sich auch gut gehalten, oder in einer Neuauflage. Das Einzige, was es definitiv nicht mehr gibt, das ist tatsächlich Beavis and Butthead. Das findet man nur noch antiquarisch, mein Gott, antiquitarisch, ist ja super. So, was haben wir denn noch? Dirk Gently ist eine Comicserie, die ich gerade bearbeite, an der ich sehr, sehr, sehr viel Freude habe. Ist geschrieben von demselben Autor, der auch die Netflix-TV-Serie geschrieben hat. Wer sich die angeschaut hat, der Comic ist genauso schräg wie die Netflix-TV-Serie, hat aber natürlich andere Inhalte. Auch hier wieder nur ergänzend, das Universum erweiternd, aber ist genauso mit What-the-fuck-Faktor wie eben auch die TV-Serie, die ich im Übrigen eine der besten finde, die seit Jahren überhaupt rausgekommen sind, auf Netflix sowieso. Wer das Ding noch nicht gesehen hat, die beiden Staffeln, der sollte sich das unbedingt anschauen. Comics gibt es bislang einen davon und ich habe mit den Machern mal darüber gesprochen, warum eigentlich der Dirk Gently im Comic, da sieht man den mal in der Mitte, so anders aussieht wie der Dirk Gently in der TV-Serie. Das ist der in der gelben Jacke. Und die Antwort, die war natürlich vorhersehbar, aber es ist klar, die TV-Serie, die gab es noch nicht, als sie den Comic angefangen haben. Und sie haben sich bei der Umsetzung der TV-Serie natürlich ein bisschen danach richten müssen, was kriegen wir denn für Schauspieler für die Serie. Er macht das super gut, aber er sieht eben nicht aus wie der Comic Dirk Gently und der Comic Dirk Gently, der ist wiederum sehr nah an der literarischen Vorlage, weil Dirk Gently basiert auf Romanen von einem großartigen Schriftsteller, nämlich Douglas Adams. Douglas Adams, den kennen wir wiederum durch Per Anhalter durch die Galaxis. Er hat aber bereits davor geschrieben, Dirk Gentlys holistische Detektei. Und dort beschreibt er Dirk Gently als einen etwas dicklichen Menschen mit einer Jacke oder überhaupt mit einem Modegeschmack, der nicht zusammenpasst, und einer Frisur, die sozusagen eine eigene Postleitzahl hat. Das ist im Comic durchaus vielleicht etwas besser umgesetzt sogar als in der TV-Serie, aber wie gesagt, in der TV-Serie muss man sich auch ein bisschen an die Leute halten, die man eben als Schauspieler bekommt. Und dann gibt es solche Unterschiede. Was mir die Macher übrigens auch verraten haben, ist, dass sie versuchen, dieses Paradoxon ein bisschen aufzulösen, denn im dritten Comic wird es darum gehen, dass es möglicherweise Dirk Gently als interdimensionale Größe gibt. Das heißt, es gibt nicht nur einen Dirk Gently, sondern in allen Universen gibt es einen Dirk Gently, der immer holistischer Ermittler ist. Und das bringen sie eben zusammen. Und deswegen sagen sie, der Comic Dirk Gently, der TV Dirk Gently und der Roman Dirk Gently, die sind alle miteinander verflochten. Weil bei Dirk Gently geht es ja um das Prinzip der allgegenwärtigen Verflochtenheit aller Dinge. Und das wollen sie eben bis dorthin ziehen. Und das wird im dritten Comic dann so ein bisschen aufgelöst. Wir sind erst beim ersten Comic. Ich kann dir aber das ganze Ding nur empfehlen. Und auch da hat natürlich der Redakteur wieder unglaublich Spaß, weil... Hey, wer könnte schon mal einen Comic machen, der auf einer Idee von Douglas Adams basiert, den ich für einen der größten, absolut größten Autoren unserer Zeit halte, leider auch viel zu früh von uns gegangen, der ja auch einige der besten, der absolut besten Doctor Who Stories geschrieben hat. Also auch da, alles ist miteinander verbunden, alles ist miteinander verbunden. Habe ich denn noch was im Angebot? Also ich habe ja sehr viele Sachen gemacht, aber ich muss ja nicht über alles reden. Ist ja hier sonst so ein bisschen so übertrieben. Ja, ich glaube, durch die aktuellen Sachen bin ich so ungefähr durch. Über eine Sache kann ich vielleicht noch reden. Mal eben schauen, wie viel Uhr es ist. Na, willst denn werden? Na ja, gut, ich habe auch schon ziemlich viel gelabert. Also, über eine Sache möchte ich zum Abschluss noch reden. Was einem als Redakteur natürlich auch mal passieren kann. Ich habe vorher gesagt, wir machen sehr viel Lizenzgeschäft, wir kaufen ein. Aber wir machen natürlich auch manchmal Sachen praktisch from the origin, also von Beginn an. Und dann mit deutschen Künstlern. Kommt leider bei deutschen Verlagen nicht allzu oft vor, aber wir hatten vorher den Marvin hier auf der Bühne, mit dem haben wir Schüssler Weng gemacht. Und dann gibt es etwas, worauf ich persönlich sehr stolz bin. Ich habe nämlich eine deutsche Zeichnerin entdeckt und für den Verlag entdeckt und zu uns geholt. Und zwar Daniela Schreiter. Daniela Schreiter, die sitzt gerade drüben im Signierbereich und signiert ihre Schattenspringerbände. Sie hat übrigens auch diese wunderbare Schrödingers Katze hier entworfen, die ich hier trage. Es ist eine Zeichnerin aus Berlin und sie ist Autistin und sie hat Graphic Novels darüber gemacht, wie es ist, als Autistin in dieser Welt zu leben. Die Bücher heißen Schattenspringer und sie hat eigentlich damit angefangen, diese Strips im Internet zu veröffentlichen, weil sie gesagt hat, ich wollte eigentlich schon immer den Leuten sagen, wie man als Autist die Welt sieht. Wobei man auch da sagen muss, es gibt nicht eine Autistin, wie sie immer wieder bemerkt, oder einen Autisten, sondern da gibt es ein richtiges Spektrum. Sie kann nur ihr Spektrum darstellen. Aber das hat sie eben in Comic gemacht als Ausdrucksform. Und ich habe das im Netz entdeckt, weil ich immer mal wieder forsche, was gibt es Neues an Materialien, und bin eben auf diese Strips gestoßen und habe gedacht, na, das ist aber mal richtig gut und es gibt einem richtig tolle Informationen über das Thema Autismus, wo in Deutschland noch nicht so viel drüber bekannt ist, was auch oft gerne totgeschwiegen wird und wo es viel Nachholbedarf gibt. Und in diesen Schattenspringer-Büchern berichtet die Daniela darüber, wie sie die Welt erstmal in ihrer Kindheit erlebt hat, wie sie dann die Welt als Teenager erlebt hat, wo es überall Probleme und Fallstricke zu überwinden gab und wie sich das Ganze gebessert hat, als sie dann endlich auch wusste, dass sie Autistin ist, weil bis sie dann irgendwann mal vom Doktor mitbekommen hat, was das eigentlich ist und dass das keine Krankheit ist, sondern dass das einfach ein Anderssein ist, wusste sie nicht, was mit ihr los ist, und das kam dann auch erst irgendwann. Das alles hat sie in diesen Bänden unwahrscheinlich toll dargestellt, mit sehr viel Humor, in einer Art und Weise, dass man das auch lesen kann, wenn man einfach nur mal einen guten Comic lesen will, aber man lernt auch noch sehr viel über Autismus. Und diese Bände, die sind sogar so gut, dass die mittlerweile von Therapeuten empfohlen werden, wenn jemand zum Beispiel einen Autisten in der Familie hat oder Freunde hat mit Autisten oder selber befreundet ist mit einem Autisten, dann hilft diese Lektüre zu verstehen, wie man als Autist die Welt sieht und warum man mit bestimmten Sachen einfach nicht klarkommt. Und wenn man dann wiederum als Normalo weiß, wo eigentlich die Probleme sind, dann hilft das auch im zwischenmenschlichen Umgang. Und da helfen diese Comics unglaublich gut weiter. Darüber hinaus sind sie einfach echt toll zu lesen. Sie hat nach Schattenspringer 1 und Schattenspringer 2 noch einen Cartoon-Band gemacht, weil sie irgendwann in ihrer Arbeit von Schattenspringer ist eine Figur aufgetaucht, die hat sich verselbstständigt, die heißt Autistic Hero Girl, weil sie sagt, Daniela selbst sagt, man muss eigentlich eine Superheldin sein, wenn man als Autist den Alltag bewältigen will. Und im Prinzip hat sie das dann in wunderbare Cartoons gepasst, reingepackt, die unglaublich gut pointiert sind und sich auch wieder sehr toll lesen lassen. Und derzeit arbeitet sie an einem dritten Schattenspringerband, wo sie einen Schritt weiter gegangen ist als bisher. Sie hat andere Autisten interviewt und zeichnet deren Geschichten auf, um eben auch dieses gesamte Autismus-Spektrum wiedergeben zu können. Dieser Band, der wird im Juli erscheinen. Schattenspringer 1 und 2 und Autistic Hero Girl, den Cartoonband, die gibt es schon. Gibt es auch am Panini-Stand. Und Daniela ist heute da und signiert drüben am Signiertisch. Noch eine Stunde müsste sie da sein, wenn es ihr nicht zu viel geworden ist, weil als Autistin ist Messe für sie so ein ganz besonderer Zirkel der Hölle. Ist ja für uns als Normalos schon. Aber tatsächlich hat sie über diese Arbeit an den Comics so viel Kraft geschöpft, dass sie es mittlerweile tatsächlich schafft, hin und wieder mal zu einer Messe zu gehen und zumindest mal ein oder zwei Signiertermine zu machen. Dann muss sie aber wieder nach Hause und ist für 3-4 Tage komplett tot. Aber sie hat mittlerweile auch eine richtige Fangemeinde und denen gegenüber möchte sie einfach auch präsent sein. Und deswegen ist sie heute hier. Sie ist nur heute hier. Wer also sich noch was signieren lassen will, der muss das relativ schnell machen. Und um diese Chance zu geben, höre ich jetzt auch auf. Aber ich habe jetzt auch meine Stunde runtergelabert, würde ich mal sagen. Und ich bedanke mich für euer Interesse und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Vielen, vielen Dank. Ich bin auch noch die nächsten Tage mit anderen Themen hier und auf der großen Bühne zu finden. Und wer sich jetzt spontan in mich verliebt hat, kann auch bei Panini Comics TV mal reinschalten. Das ist eine kleine YouTube-Show. Da mache ich Interviews, unter anderem eben auch mit dem Autor von Dirk Gently, den Comics, von vielen anderen auch. Ist eine sehr interessante kleine Show. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.